HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Eva Trobisch, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Alles ist gut. So heißt der Abschlussfilm der jungen Regisseurin Eva Trobisch an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Ein positiver Blick in die Zukunft, könnte man meinen. Doch die oberflächliche Betrachtung trügt. Weder gibt es in der Handlung des Films, es geht um eine Vergewaltigung und deren Folgen, noch in der Wirklichkeit junger Frauen, die Filme machen, Grund für Optimismus. Darüber wollen wir uns unterhalten. Beginnen wir einmal ganz chronologisch, und das heißt am Anfang Ihres Lebens, Eva Trobisch. 1983 in Ost-Berlin geboren, da haben Sie noch ein bisschen DDR mitbekommen. Wie war das?
Ach, gut eigentlich. Also ich war eher stinksauer, als die Mauer gefallen ist, weil ich natürlich keinen sehnlicheren Wunsch hatte, als endlich Pionier zu werden und dieses Halsband zu bekommen. Das war ja das, worauf man so hingearbeitet hat als Fünfjährige. Und dann ist kurz vor meinem finalen Ziel dann die Mauer gefallen. Insofern fand ich ganz persönlich das total dämlich. Wir haben in Berlin gewohnt. Ich habe sozusagen den Mauerfall dann über die Irritation meiner Eltern und Großeltern mitbekommen als etwas Wesentliches. Ansonsten habe ich als Kind mich total wohl gefühlt, einmal habe ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt, muss ich sagen, als ich in eine Mestkur musste, weil ich zu dünn war. Dann wurde ich irgendwie rausgepickt im Kindergarten und bin verschleppt worden in so eine Jugendherberge in Thüringen und dann mussten wir aufessen und wenn wir nicht aufgegessen haben, durften wir den Tisch nicht verlassen. Also das waren so meine negativen DDR-Erfahrungen, was Pädagogik angeht. Ansonsten kann ich da jetzt gar nicht so einen Unterschied feststellen, außer dass ich irgendwann den Unterschied zwischen Ost und West daran erkannt habe, dass die Ampelmännchen anders sind.
Die sind ja heute geblieben,
genau. Und dann weiß ich auch noch, also die Häuser waren halt einfach nicht so angemalt, wie sie dann später angemalt waren. Und hatten eben auch wirklich diese Einschusslöcher. Da habe ich dann meinen Opa immer gefragt, was denn da mit diesen Löchern, was das da so auf sich hat. Und der hat dann immer gesagt, die Häuser hätten Windpocken. Und
hat sich denn der Alltag tatsächlich gewandelt? Haben sich Ihre Eltern plötzlich anders verhalten? Gab es plötzlich andere Perspektiven, was den schulischen Werdegang anging?
Ja, total. Also das war schon sehr einschneidend. Also ich habe das als extrem existenziellen Einschnitt erlebt. Also meine Großmutter hat beim Rundfunk gearbeitet und hat Kinderhörspiele gemacht, wunderschöne, die ich heute noch meinem Sohn vorspiele, unheimlich systemkritische, sozusagen in den Brei gemischte Systemkritik in sehr schönen Erzählungen, sehr liebevollen Erzählungen. Da waren die ja eh toll, also das muss man ihnen ja wirklich lassen. Das, was so Kinderkultur anging, waren die schon ganz toll. Und dann wurde die zum Beispiel in Vorruhestand geschickt. Die wurde einfach abgesägt, weil allen irgendwie unterstellt worden ist, dass sie nichts zu tun hatten, außer SED-Propaganda in die Köpfe zu infiltrieren. Und das war für meine Großmutter zum Beispiel eine, also eigentlich hat ihr das Leben gekostet. Die ist daran eigentlich zugrunde gegangen, dass sie die ganze Zeit für eine bessere DDR gekämpft hat oder gegen dieses schwachsinnige Regime von Funktionären, aber an irgendeine Form von Idee schon auch geglaubt hat oder irgendwie der Meinung war, sie lebt im besseren System und dann sozusagen ihr unterstellt wurde, dass sie Mitläufer gewesen wäre oder gar das, was sie eigentlich immer bekämpft hat, unterstützt hat. Das war für sie ganz schlimm und das ist schon was mich unheimlich geprägt hat, weil die hat sich dann sehr zurückgezogen aus dem Leben und hat sich dann total auf ihre Enkel konzentriert, wovon ich natürlich profitiert habe. Aber ja, also das war nicht nur gut, so wie da sozusagen mit Biografien umgegangen worden ist. Und für meine Mutter auch, die war im Theaterverband und hat dafür gesorgt, dass sozusagen DDR-Theater, was auch durchaus spannend war, auch wenn die dann alle Castorf und so natürlich verschleppt worden sind nach Anklam, aber dafür gesorgt, dass das irgendwie ins Ausland transportiert wird und Festspiele organisiert und Festivals und so. Und das ist dann auch alles eingestampft worden. Also das war schon für meine Familie eine sehr einschneidende Zeit, die ich dann dementsprechend als Kind über deren Neuorientierung erlebt habe. Ich habe eben, wie gesagt, mich nur darüber geärgert, dass ich mein blödes Pionierband nicht bekommen habe.
Und Ihr Vater?
Den Vater, den gab es nicht so richtig. Ich bin das Produkt einer Affäre. Und der hatte schon zwei Kinder und da habe ich dann nicht so richtig reingepasst ins Lebensmodell. Der war auch am Theater und ist dann aber, das Theater in Potsdam, das ist dann irgendwie weitergegangen. Und der
Hans-Otto-Theater.
Ja, genau, und der ist dann auch da weitergeblieben.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal festgestellt, dass es sowas gab wie die DDR? Also als Fünfjährige oder Sechsjährige denkt man nicht über Systeme nach. Aber irgendwann wird es klar, dass da zwei verschiedene Deutschlands existiert haben. Wie war das?
Also mir ist es, also na klar, weißt du, meine Eltern haben mich, oder meine Großeltern, meine Mutter haben mich da schon auch sehr, glaube ich, sehr politisch erzogen auf eine Art und jetzt mich da nicht so rausgehalten, sondern da auch mir erklärt, was so passiert. Insofern war mir das schon auch als Kind klar. Und ich glaube aber so, also ich glaube, das ist auch eine, also für mich auch retrospektiv eine unheimlich interessante Entwicklung, die ich da gemacht habe, weil ich bin dann nach dem Abitur nach London gegangen und habe da so 3 Monate so ein bisschen rumgehantiert und habe dann einen westdeutschen Freund gehabt aus Bayern, der am Ammersee aufgewachsen ist, also unheimlich behütet. Und für den war das irgendwie so, als ob in China ein Sack Reis umfällt, diese ganze Wende. Also der hat dann irgendwie gesagt, ja, sie haben dann vorm Fernseher gesessen und geweint. Und ansonsten hatte er damit aber nichts zu tun, weil sich ja in seinem unmittelbaren Leben überhaupt gar nichts verändert hat. Und das war eigentlich, also so ab da bin ich so auf den Geschmack gekommen, dass es einfach wirklich 2 völlig unterschiedliche Sozialisierungen sind. Und auch die Wende, also unabhängig davon, dass es unterschiedliche Sozialisierungen sind, aber auch sozusagen, dass nach der Wende eine völlig verschiedene Dimension für die beiden Teile, also für Ostdeutschland und für Westdeutschland hatte. Das wurde mir eigentlich in dieser ersten großen Liebesbeziehung so zum ersten Mal so wahnsinnig bewusst. Und dann habe ich lange, auch sehr zum Leidwesen meiner Mutter, mich sehr gegen ihre DDR-Identität und gegen den Kummer sozusagen der gebrochenen Identitäten meiner Familie gewehrt und habe da immer also mit Händen und Füßen und bloß nicht und und so. Und das ist eigentlich was jetzt so langsam, so ich würde sagen ab 30, ist nochmal eine völlig andere Auseinandersetzung auch mit Herkunft und Identität. Also ich glaube, es sickerte so häppchenweise durch. Man wollte sich erst überhaupt gar nicht auch als DDR-Kind selbst wahrnehmen und so eben als wiedervereintes Wesen eher interpretieren. Und umso älter man wird, umso mehr setzt man sich vielleicht mit Herkunft auch auseinander und lässt es zu.
Ja. War diese erste Liebe tatsächlich schon ausschlaggebend für die Wahl der Hochschule für Fernsehen und Film in München, oder gab es da andere Gründe, inhaltliche Gründe?
Achso, nee, also ich komme eben aus einer Theaterfamilie, das heißt, es war für mich immer irgendwie klar, so Schauspiel und Inszenierung und so, das war für mich irgendwie immer schon klar als Richtung. Dann habe ich ein bisschen gespielt, war unheimlich schlecht, als so in so einer Serie gespielt. Und da habe ich meinen ersten Freund kennengelernt, der war Schauspieler. Und dann ging es eigentlich erstmal so über die ganze Schauspielerei, ja, über die Faszination, weil ich ständig an irgendwelchen Theaterhochschulen abgehangen und bei Vorsprechen und so. Also nicht ich, aber ich habe dann irgendwie immer die schon auf ihre Vorsprechen vorbereitet und so, den ganzen Freundeskreis, und bin dann auf die Berlinale mitgenommen worden. Also da ging so das los. Und dann habe ich aber nach dem Abitur nochmal versucht, wirklich auch am Theater so reinzugucken, und habe da 2 Hospitanzen gemacht, aber gemerkt, dass mir irgendwie zu eng, zu schlanggrubig, zu giftig zum Teil auch. Würde ich jetzt auch nicht mehr so sehen, aber damals war mir das irgendwie zu eng. Und dann habe ich mich so total für den Film angefangen zu faszinieren und einfach festgestellt, das ist das Medium, was mich am meisten berührt, so ganz intuitiv. Das war noch überhaupt nicht so theoretisch, sondern bin einfach ins Kino gegangen und mich hat es umgefegt, was dann so mit mir passiert ist, wenn ich einen guten Film gesehen habe. Und dann hat sich das so, glaube ich, zusammen addiert. München war dann, das war sogar nach diesem ersten Freund. Das hatte einen ganz praktischen Grund. Also ich wollte nicht nach Ludwigsburg, das kann ich sagen. Sonst war ich da gar nicht mal so, man muss ja auch angenommen werden, also wir müssen uns auch nichts vormachen, ist ja nicht so, dass die alle einen mit Handkuss nehmen. Ja, also ich bin auch abgelehnt worden 2-mal. Und dann war das aber in der Runde, wo ich dann angenommen worden bin, hatte das ganz praktische Gründe, weil ich habe ja als Regieassistentin in Continuity gearbeitet und habe bis Dezember gedreht. Und dann war sozusagen die letzte Abgabe war München. Und die anderen hätte ich gar nicht geschafft. Die FFB und HFF Potsdam waren irgendwie früher.
Und dann aber Ludwigsburg ist doch eigentlich eine renommierte Hochschule. Warum ja, Ludwigsburg nicht?
Ach, das ist eine super Hochschule. Klar, aber das ist, glaube ich, einfach nicht so. Also erstmal wollte ich nicht dahin, mich so ausliefern in so einen Kaff. Und dann hatte ich da ein Riesenproblem. Das haben sie jetzt geändert. Und zwar hatten die damals die Situation, dass man sich für Dokumentarfilm und für Spielfilm gleichzeitig, man sich für Filme machen beworben. Und dann hat man nach, glaube ich, 1 oder 2 Jahren hat sich so die Spreu vom Weizen getrennt. Und wenn man also gut genug war, dann durfte man weiter Spielfilm machen. Und wenn man nicht gut genug war, dann musste man Dokumentarfilm machen. Und das fand ich sowas von dämlich als Konzept, weil dadurch ist ja sofort so eine Hierarchie aufgemacht zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm, die ich gar nicht teile. Und dann eilt ihr natürlich auch so ein bisschen der Ruf voraus, dass sie sehr technisch ist. Und ich war einfach nie eine technische Regisseurin. Mich hat immer das Entwickeln von Stoffen und die Geschichte und irgendwie so das Mich-Finden interessiert. Und der Gedanke, dass ich da in 4 Jahren durchgeboxt werde und nach 4 Jahren auch einen Abschlussfilm haben muss, da war mir damals schon klar, dass mir das eigentlich nicht reicht für Stoffentwicklung und für einen wirklichen Findungsprozess.
Der Dokumentarbereich hat Sie auch interessiert?
Ja, der interessiert mich nach wie vor. Also ich flirte da schon seit Ewigkeiten mit und habe aber auch meine Hemmschwelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil ich schon bei vielen Dokumentarfilmen, auch die ich ganz toll finde, immer so das Thema der Verantwortung mit mir rumschleppe. So, das schleppe ich sogar bei Spielfilmen mit mir rum. Also in welcher Themen darf man sich denn annehmen? Inwieweit kann man denn Leute auch öffnen, herauskitzeln, etwas zu schenken und dann das Projekt aber auch irgendwann abschließen und diese Verantwortung gar nicht weiter tragen können. Und das ist für mich beim Dokumentarfilm immer so ein Thema gewesen. Also letztendlich ist es ja doch dann meine Arbeit und mein genuines Interesse für etwas. Und dann arbeite ich eben schon mit realen Personen, die sich dann sozusagen mit auch vielleicht aufreibenden emotionalen Themen, die mich logischerweise interessieren, die sich dann dem Projekt so schenken. Und irgendwie hatte ich da immer das Gefühl, in dem Moment, wo ich im Spielfilm bin, ist es noch geschützter, weil das hat einfach so den, ja, es ist dann einfach immer noch ein Beruf und die Verabredung des Schauspiels und nicht das Arbeit mit der realen Substanz.
Wobei die reale Substanz eine große Rolle spielt, da kommen wir drauf zurück, wenn wir über Alles ist gut reden. Gibt es denn sowas wie Vorbilder? Gibt es so Regisseure, wo Sie sagen würden, der hat mich wirklich geprägt oder dem habe ich versucht nachzueifern?
Nicht ein. Also das kann ich wirklich so nicht. Ich habe so auch, glaube ich, so wie so in so ein Körbchen so ganz viel gesammelt und Leute, die mich am Anfang, als ich mich angefangen habe für Filme zu interessieren, unheimlich geprägt habe, die stimmen jetzt gar nicht mehr so. Insofern kann ich da, es ist für mich echt unheimlich schwer, so 3 Namen zu sagen. Ich weiß noch, dass so Filme von Lars von Trier, diese ganzen Frauenfilme und so, die haben mich damals wirklich in Mark und Bein erschüttert. Mit denen habe ich mittlerweile meine Schwierigkeiten.
Dennoch die Filme, sind wo sie, ihm vorgeworfen wurde, er sollte sein Frauenbild überprüfen.
Ja, aber trotzdem saß ich halt drin, habe eine komplette Klopapierrolle benutzt und die waren dann alle am Ende des Films, so bei Breaking the Waves. Ich weiß nicht, das hat mich einfach umgefegt damals. Mittlerweile hätte ich damit meine Schwierigkeiten, so, also auch mit der Art und Weise zu erzählen, auch mit der Ausschlachtung von Emotionen, mit der Distanzlosigkeit, mit dem manipulativen Moment. Auch so Filme, die sozusagen sehr in Mark und Bein gehen, flirten natürlich auch immer mit der Manipulation. Und da hänge ich schon sehr zwischen Baum und Borke oft, weil es mich schon reizt, Kino als Erfahrungsraum zu erleben und auf eine Reise zu gehen und trotzdem aber auch ein großes Problem habe, wenn ich merke, dass mich so ein Film irgendwie im Nacken packt und mich da so durchschleift. Also habe ich ganzen Romer-Filme gesehen, fand die total toll in dieser zarten, unaufgeregten Beobachtungsgabe, die sie hatten. Überhaupt die Franzosen sind natürlich eine riesen Inspirationsquelle gewesen. Klar, Nouvelle Vague, Agnès Varda ist eine große Heldin von mir. Dann gab es die Inarritu-Phase an der Filmhochschule, wo plötzlich irgendwie Amoris Perros und 21 Gram, mit denen ich jetzt auch wiederum meine Schwierigkeiten habe, so retrospektiv. Aber es gab immer Helden, klar, es gab immer Leute, an denen man sich so abgearbeitet hat, die so ganz irre waren. Auch in Deutschland habe ich dann irgendwann die DEFA-Filme entdeckt, Konrad Wolf und Egon Günther, finde ich ganz toll in der Erzählung. Die sind mir jetzt wiederum, würde ich sagen, also Egon Günther ist so jemand, an den ich gerade im Moment total toll finde. Also insofern, ich glaube, die sind so alle im Rucksack drin und das sind so Phasen gewesen.
Es gibt eine stetige Entwicklung. Ja. Sie leben jetzt wieder in Berlin. Ist das, weil Berlin Heimat ist oder ist das, weil Berlin eine sehr lebendige Filmszene hat?
Ach, glaube ich, erstmal ganz pragmatisch Heimat. Also ich habe ein Kind. Da wird man dann ja wirklich auch sehr pragmatisch und guckt, wo das Dorf ist, was man so braucht, um es großzuziehen. Und das ist einfach hier in Berlin. Dann bin ich hier geboren, dann ist es eine tolle Stadt. Dann ist es natürlich, hier ist die Filmszene, die mir jetzt vielleicht am nächsten ist im Moment, auch rein von den Figuren, die so sich tummeln. Klar, also das spielt da auch rein, aber es wäre jetzt übertrieben zu sagen, also hier gibt es die Leute, die ich toll finde im Sinne von Filme machen und deswegen bin ich nach Berlin gezogen, weil da ist das andere Argument einfach erstmal stärker.
Kommen wir zu unserer ersten Musik. Mercedes Sosa haben Sie sich ausgesucht. Solo del Pido Adios heißt das Stück. Was verbinden Sie damit?
ich habe geschwankt zwischen Manfred Krug und Mercedes Sosa. Manfred Krug wäre die Platte gewesen, die ich einfach als erste Platte in meinem Leben auswendig konnte, weil es lief entweder Klassik bei uns zu Hause oder eben die eine Schlagerplatte von Manfred Krug und ich habe sie geliebt als Kind. Und dann kam die Wende und dann hat meine Mutter einen 68er Weltenbummler kennengelernt, der uns überall hingeschleppt hat in alle tropisch-exotischen Länder und unter anderem aber auch nach Portugal. Und da lief dann immer Mercedes Sosa. Und ich war auch felsenfest davon überzeugt, dass sie Portugiesin ist. Irgendwann, so 10 Jahre später, habe ich mal festgestellt, dass sie Argentinierin ist. Aber genau, und das war so meine erste Weltmusik, ganz lustigerweise. Und ich fand das ganz toll als Siebenjährige damals. Und dann war es auch mein allererstes Konzert, das weiß ich noch, in der Schwangeren Auster. Und alle haben mitgeklatscht und irgendwie, ja, verbinde ich damit so diesen Wechsel, diesen Systemwechsel.
Mercedes Sosa, solo le pido adios.
Komm, ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Mercedes Sosa, solo le pido adios war das. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Eva Trobisch, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir kommen zu Ihrem Abschlussfilm, Eva Trobisch, Alles ist gut. 2018 ist er erschienen und hat direkt wahnsinnigen Erfolg gehabt auf Festivals. Ganz kurz zur Handlung, es geht um eine junge Frau, die auf einer Party, einer Art Klassentreffen, einen Mann kennenlernt und mit ihm einen netten Abend verbringt. Und weil er nicht mehr nach Hause kommt, nimmt sie ihn mit nach Hause, bietet ihm das Sofa an. Er ist aber mit dem Sofa nicht zufrieden und möchte gerne mehr. Sie haben schlechten, unfreiwilligen Sex miteinander. Das Wort Vergewaltigung fällt nie, aber es hat trotzdem Auswirkungen auf das weitere Leben. Sie treffen sich dann beruflich wieder. Und so ist dieser Film eigentlich eine Folgendiskussion eines, ja, Momentes schlechten Sexes. Erstmal zu dem Erfolg. Nachwuchspreis beim Filmfestival in Locarno, beim Filmfest München, gleich in 2 Kategorien, bester Nachwuchsfilm. Wie geht man mit so einem Riesenerfolg um, wenn man gerade eben noch Studentin war?
Also, man freut sich. Man freut sich und man staunt, weil der hatte es echt nicht leicht, der Film. Der hat eine richtig ganz schwierige Zeit, den zu finanzieren, weil irgendwie keiner so richtig, was er mit anfangen konnte und alle immer irgendwie gesagt haben, hey, worum geht's denn da und was willst du sagen und was ist denn jetzt die Botschaft und so. Und ich immer gesagt habe, ja, wenn ich die Botschaft hätte, dann müsste ich ja den Film nicht mehr machen. Also das war irgendwie alles nicht so richtig einfach. Und dann war es aber in dem Moment, wo wir das Geld irgendwie zusammen hatten, es war nicht viel, aber irgendwie so, dass wir drehen konnten, war es einfach das Schönste nach Kind machen und Kind haben, was mir je passiert ist. Es war einfach ein wahnsinnig schöner Dreh, eine unheimlich tolle, intensive Zusammenarbeit. Und dann freut man sich und staunt man, aber es war irgendwie, waren wir dann auch auf so einer ganz interessanten Welle miteinander als Team, weil sich so ein bisschen das übertragen hat, was wir selber erlebt haben. Also weil es war auch so die Preise, die wir bekommen haben, es waren immer sehr warme Laudatien. Es war immer so das Gefühl, da überträgt sich irgendwas von dem, was wir auch in der Arbeit gespürt haben, von Leuten, mit denen wir dann auch unheimlich viel anfangen konnten. Also wenn wir die Preise dann bekommen haben, es gibt auch Leute, die können überhaupt nichts damit anfangen. Das war dann irgendwie sowas, was so sich sehr stimmig und schön anfühlte, dass das, was man so reingegeben hat, dann irgendwie sich überträgt und zurückkommt. So.
Wie hat das denn angefangen? Haben Sie sich überlegt, so, ich mache jetzt mal einen Abschlussfilm und Vergewaltigung ist ein cooles Thema, das mache ich jetzt mal?
Nee, gar nicht. Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Themenfilmen. Sidney Lumet hat irgendwann mal gesagt, dass er das erste Mal darüber anfängt nachzudenken, worum es denn so in diesem Film gegangen sein könnte, wenn er in der Premiere sitzt. Und dann geht überhaupt so der Prozess los, für ihn zu definieren, was zur Hölle das denn jetzt war, was er da die letzten 3 Jahre gemacht hat. Natürlich muss man in diesem quatschigen Fördersystem, was wir haben, das immer schon vorher alles benennen, worum es so geht und was man so erzählen will. Aber eigentlich kann ich auch von mir sagen, dass ich es eben gar nicht so benennen konnte oder dass ich immer andere Zugänge auch zu meinem Stoff hatte, dass ich immer, wenn man mich in den unterschiedlichen Phasen des Schreibens, des Drehens vielleicht nicht, aber des Schneidens dann wieder gefragt hätte, worum geht's, hätte ich andere Antworten gegeben. Also dass der Film hat auch mit mir ganz anders geredet, je nachdem, wie es mir ging und wo sich der Film gerade befand. Insofern kann ich einfach eher sagen, es waren so konzentrische Kreise, in denen ich mich da an diesen Stoff angenähert habe und all das immer über die Figuren. Also es gab sozusagen die Hauptfigur relativ schnell und wie die im Leben steht und was so deren Art ist, mit Dingen umzugehen. Und dann gab es die Figuren um sie herum und deren Konstellationen und Dynamiken. Und das hat mich interessiert. Und aus denen hat sich dann irgendwie so ein System herausgewoben, wo ich jetzt im Rückblick vielleicht sagen würde, es geht um Selbstbestimmung.
Und das war nicht unmittelbar zu Beginn schon eine Vergewaltigung?
Nee, gar nicht. Überhaupt wirklich gar nicht. Also sie kam in der zweiten Fassung dazu. Deswegen hatte ich vorhin mal Romer gesagt, Erik Romer. Es war wirklich so total porträthaft erstmal die ganze Annäherung. Und dann, aber es ging eben immer um eine Frau, die sozusagen für sich definieren will, wer sie ist und was das Leben mit ihr macht. Also so der Gedanke, die hat die Existenzialisten gelesen, genau wie ich die Existenzialisten gelesen hatte und lebt eben in dieser freien, liberalen Welt, in der uns also erzählt wird, wir können sein, wer wir wollen. Mich hat irgendwie so interessiert, was sind denn die Grenzen dieser Selbstbestimmung, also so auch ökonomisch, ja. Sie haben einen Verlag und dann wird eben gesagt, der Verlag funktioniert nicht, der ist dann eben insolvent, aber ist man denn dann gescheitert? Heißt es das, also wenn man insolvent ist und finanziell sozusagen nicht mehr weitermachen kann, heißt es, dass man gescheitert ist? Wenn etwas kommerziell nicht erfolgreich ist, heißt es, dass man gescheitert ist? Also was sind die Parameter, die irgendwie über unser Leben entscheiden und über unsere Biografien entscheiden und inwieweit kann man sich gegen die stemmen? Und dann irgendwann kam ich so ein bisschen an den Moment, okay, ja, vielleicht ist sozusagen das die extremste Prüfung für so eine Frau, die sich auch nicht als Opfer sieht, die sich nicht als schwaches Geschlecht sieht, die auch da eine sehr klare Entscheidung gefällt hat, wo sie sich im Leben sieht und wie sie sich in Bezug zu dieser Gesellschaft sieht, ist nicht vielleicht die höchste Prüfung, die man ihr geben kann, dass sie im archaischsten Sinne einem Mann zum Opfer fällt und wie sie denn dann damit umgeht.
Diese Verlagsgeschichte ist sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene das Pendant zu diesem persönlichen, ja, nennen wir es ruhig mal Trauma. Der Verlag geht nicht nur pleite, sondern es gibt auch noch einen Verrat, ein Freund. Zu dritt haben sie diesen Verlag, steigt aus und veröffentlicht bei der Konkurrenz ein Buch, was sehr gut geht, um nicht zu sagen ein Bestseller. Damit ist die persönliche Ebene angesprochen. Der Mitinhaber dieses Verlages ist ihr Lebenspartner. Auch da ist die persönliche Ebene angesprochen. Das heißt, das Gesellschaftliche und das Private durchdringen einander auf allen Ebenen.
Unbedingt, absolut. Und das ist das, was mich grundsätzlich total interessiert, reizt und fasziniert und frustriert und traumatisiert. Also, aber auf jeden Fall ist das so der systemische Ansatz, ohne den ich gar nicht denken kann. Also ich finde so, deswegen regen mich auch so Geschichten so auf, die so monokausal so durchdekliniert sind und jede Szene irgendwie dann ausschließlich diesem einen Konflikt dient, weil das so ist es ja nicht im Leben. Also es ist ja alles wirklich verwoben und wenn man eigentlich gerade Zeit bräuchte, sich um das eine zu kümmern, rasselt einem das nächste in die Parade und man muss so, also ja, die Gleichzeitigkeit von Dingen, die interessiert mich.
So arbeitet der Film ja auch. Er ist so ein bisschen hinterlistig, weil er eben anfängt mit dieser Party und diesem schlechten Sex danach. Sie findet dann schnell einen Job, der im Zweifel sogar besser ist als der, den sie vorher hatte. Sie wird Cheflektorin in einem Sachbuchverlag und trifft dort auf ihren, in Anführungsstrichen, Vergewaltiger, muss also auf der täglichen Basis mit ihm umgehen. Er ist dazu noch der Schwager ihres Chefs. Also es gibt da auch wieder enge Verwicklungen. Und man ist irgendwann tatsächlich so weit, dass man diese merkwürdige Vergewaltigung so ein bisschen beiseite schieben muss, um mit den aktuellen Problemen umzugehen. Sie wird dann auch noch schwanger oder sie stellt fest, dass sie schwanger ist und nicht so genau weiß, von wem. Also die Konflikte kumulieren in irgendwann in einer Szene, auf die wir am Ende noch kommen, die völlig absurd ist. Wie macht man das? Wie baut man diese verschiedenen Ebenen von Konfliktlagen?
Ich bin immer den Figuren gefolgt. Ich habe sozusagen die Geschichte aus jeder Perspektive einmal geschrieben und bestimmte Scharniere muss man einfach setzen, obwohl das der Teil ist, der mich am meisten ärgert, weil da fühle ich mich eben immer unheimlich übergriffig. Aber na klar musste ich setzen, dass die sich wieder begegnen. Sonst macht das ja irgendwie alles überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man aber dieses Gerüst hat, dann guckt man eigentlich, was würden die tun als nächstes? So, und dann schreibe ich wirklich immer von Anfang an aus jeder Figur heraus wieder neu, in verschiedene Richtungen und guck, an welchen Punkten die sich wie verhalten würden. Und da war mir total klar, dass Martin eine Figur ist, zum Beispiel, der das Gespräch suchen würde, der da irgendwie eine Form von Klärung haben will. Und dass Janne, der total bereut und der natürlich völlig überfordert davon ist, dass die da jetzt vor dem steht und irgendwie auf coole Socke macht und ihn mehr oder minder auslacht und auf die Schulter tätschelt, dass er doch jetzt mal nicht so einen riesen Wind machen soll.
Na, sie sagt wörtlich, du bist ja süß, du kannst mir mal Schokolade kaufen.
Genau, also das ist ja schon, ja, klar, er ist natürlich völlig abhängig von ihr und ihrer Definition der ganzen Angelegenheit. Aber es war, also für mich war klar, der ist ein Mann mit so einem starken moralischen Kompass, der will das ansprechen. Und selbst wenn sie dann noch so cool tut, ist es ihm ein Anliegen, sich korrekt zu verhalten. Das heißt, von ihm war sozusagen der Motor ganz klar, er wird sie in irgendeine Form von Gespräch bringen wollen. Sie wird alles dafür tun, um sich ihm vom Leib zu halten, damit sie sich dem Konflikt nicht stellen muss, weil der ist ihr einfach peinlich und unangenehm und sie will ihn ja eigentlich überhaupt nicht haben und sieht sich da auch gar nicht in dieser Rolle. Und dann wäre das auch wirklich durchaus möglich, dass das überhaupt gar keine Folgen gehabt hätte und dass das echt einfach ein bisschen missglückter Abend ist, an dem man jetzt aber alles andere als zugrunde geht, so.
Und dann mussten sie den Druck auf sie erhöhen und sie schwanger werden
lassen. Ja, das nervt mich auch total. Ich habe mich da wahnsinnig gegen gesträubt beim Schreiben, weil ich natürlich, ich persönlich als Filmemacherin fühle mich da wahnsinnig übergriffig, wenn ich da solche Sachen reinbaue, die einfach klare Plotpoints sind und wo ich das Gefühl habe, ich verlange da jetzt jedem Zuschauer ab, über eine noch so knarzende Brücke zu gehen. Muss aber andererseits sagen, dass ich eben dann irgendwann auch eine thematische Verantwortung habe. Ich habe eine Verantwortung für die Figuren. Ich hatte aber auch ein starkes Gefühl gehabt, wenn ich mich in diesem Feld bewege, der Selbstbestimmung und der Grenzen von Selbstbestimmung, und das sind ökonomische, soziale, emotionale, dann ist es einfach im Falle von einer Frau, gibt es auch die physische Grenze dieser Selbstbestimmung. Und die ist einfach gesetzt. So. Und ich kann die nicht ignorieren. Ich kann sie einfach nicht ignorieren. Sonst werde ich der Figur nicht gerecht. So. Und dann habe ich mich entschieden, diesen etwas knirschen Plotpreis zu zahlen. Und halt inszenatorisch und vom Schreiben her alles dafür getan, dass es einigermaßen vielleicht so erzählt ist, wie man es jetzt nicht schon 100 Mal gesehen hat, um ihr da fair zu bleiben. So, das war so ein bisschen das Abwägen. Ja.
Diese Form von Selbstbestimmung, zu sagen, ich bestimme, was von diesem Trauma traumatisch ist und was meinen Alltag weiterhin belasten soll und was nicht, ist ja eigentlich eine sehr selbstbewusste Position. Gab es in der Reaktion auf den Film Stimmen, die gesagt haben, sie verraten das Opfer ein zweites Mal?
Es gab alle möglichen Stimmen dieser Welt. Es gab alle Stimmen dieser Welt. Also das ist eigentlich das Schönste, was diesen Film angeht, dass jeder einen anderen Film in ihm sieht und er gehört mir einfach wirklich überhaupt nicht mehr. Also ich habe, meistens ist es auch so in so Diskussionen oder Q&As, dass ich irgendwann gar nicht mehr selber rede, sondern die sich untereinander darüber streiten, wer jetzt Deutungshoheit über den Film hat und was jetzt die richtige Geschichte ist. Und es gibt eben Leute, die sehen den als schwer depressiven Film, wo also von vornherein alles, das Opfer deterministisch zum immer fortwährenden Opfer erklärt wird. Und es gibt Leute, die da eine ganz starke Figur drin sehen. Es gibt Leute, die den systemischen Aspekt sehen. Es gibt Leute, die sagen, es ist ein frauenfeindlicher Film, ein männerfeindlicher Film. Also,
es gibt Leute, die Humor drin sehen.
Es gibt Leute, die Humor drin sehen. So, ich kann nur sagen, für mich ist es ein zärtlicher Film, der alle Figuren anguckt. Für mich ist es kein depressiver Film. Das sind meine Fragen, die ich zur Verfügung stelle.
Wir verraten jetzt einfach mal die letzte Szene, weil sie signifikant für vieles ist, aber nicht für den Verlauf der Handlung. Da sitzt Janne in der U-Bahn. Sie hat keine Fahrkarte, weil der Automat kaputt war. Sie wird kontrolliert und sie weigert sich auszusteigen und den Kontrolleuren zu folgen. Und da kommt plötzlich der ganze Widerstand, der sozusagen aus diesem Beginn des Filmes, aus dieser Erfahrung, aus ihrem Arbeitsleben sich zusammengesammelt hat, kommt plötzlich raus und trifft absolut den Falschen, nämlich den Kontrolleur. Diese Szene finde ich unglaublich stark und dann ist der Film knallhart zu Ende. Und man sitzt da so ein bisschen verloren und weiß eben nach Sidney Lumet nicht, was sollte das alles. War das der Sinn?
Also ist ja auch eine Interpretation, ne? Also dieses ist sicher auch wiederum Teil der Wahrheit, klar, das zum ersten Mal Nein sagen, der Widerstand. Der Film ging weiter. Der Film ging nämlich so weiter, also im Buch, dass die Kontrolleure kommen und sie fragen, ist alles gut, und sie zum ersten Mal Nein sagt und dann menschelt es so und sie lassen sie gehen. Und genau, und ich habe dann aber irgendwie beim Drehen schon gemerkt, ah, das knirscht und das stimmt hinten und vorne nicht. Und spätestens im Schnitt habe ich dann gemerkt, nee, ich kann den Film nicht weiter tragen als bis dahin. Und für mich war es viel mehr, das habe ich beim Drehen auch gemerkt, viel weniger sozusagen der Moment des Widerstandes. Das klingt ja so, Widerstand ist ja irgendwas, was eine bewusste Entscheidung ist gegen etwas. Es ist ja ein aktiver Prozess oder ein aktiver Moment. Und für mich war das gar nicht so aktiv und für die Schauspielerin Jenne Schwarz auch nicht. Wir waren uns da sehr einig, sondern es war so ein Moment von Stillstand, wo zum ersten Mal die Räder stillstehen. Und das ist eigentlich der Moment, wo sie erfährt, dass der Radius von Zerstörung größer wird. Also sie hat kurz vorher eben erfahren, dass Martin einen Unfall hatte, nachdem sie ihn da total zur Schnecke gemacht hat und plötzlich eben dann doch einen Täter brauchte, wo sie doch die ganze Zeit gesagt hat, wir denken jetzt mal außerhalb dieser Parameter. Plötzlich gibt es dann, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht und wirklich die Betroffenheit einen so ausschlachtet, dass man in eine Aggression kommt, dass man irgendwie dann eben doch jemanden braucht, der für das eigene Leid verantwortlich ist. Die Situation haben sie vorher erlebt miteinander und dann gibt es daraufhin eben seine Reaktionen, von der man nicht genau weiß, inwieweit es darauf bezogen ist, aber auf jeden Fall hat er einen Unfall erlitten und ihr Freund ist schwer traumatisiert oder verletzt oder wirklich, ja, weiß gar nicht mehr, was los ist, weil er denkt, sie hätte sein Kind abgetrieben. Das heißt, sie hat eigentlich zwei Menschen, mit denen sie in irgendeiner Form von Beziehung steht, in extreme Situationen gebracht. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo irgendwie so eine Schockstille, starre Frost sich in dieser Figur einstellt, die sie einfach handlungsunfähig macht. Und das ist für mich persönlich viel mehr die Szene. Ich weiß aber, dass ganz viele es als widerständisch und zum ersten Mal sozusagen den Moment des Nein-Sagens sehen. Insofern ist alles richtig.
Hören wir noch mal ein Stück Musik und sprechen dann noch mal weiter über das, was mit dem Film passiert, jetzt in der Wirklichkeit. Und zwar hören wir ein Stück von Minnie Riperton, Le Fleur heißt das. Was bedeutet dieses Stück für Sie?
Das Stück ist mit Passenger von Iggy Pop das einzige Stück im Film. Und es war unheimlich spannend, weil wir haben ganz lange überlegt, oder ich habe ganz lange überlegt, was könnte das für ein Song sein. Und zwar ist es, nachdem sich Pete und Janne extrem gestritten haben, sozusagen das Friedensangebot an sie. Und er weckt sie am nächsten Morgen mit diesem Song. Und das heißt, er muss eine Zärtlichkeit haben, der musste ein Augenzwinkern haben, eine Ironie. Ja, und er musste irgendwie einen Charakter haben. Und das war eine lange Suche und ich bin jetzt sehr glücklich, dass er meinen Pete charakterisiert.
Hören wir Minnie Riperton mit Le Fleur.
Somebody wear me to the
fair?
Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by a stream?
Minnie Riperton, Le Fleur. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Eva Trobisch, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben über den Film Alles ist gut gesprochen, den ersten großen Film, den Abschlussfilm der Hochschule. Die Kinoauswertung ist vorbei, Festivals hat er bravourös bestanden. Was kommt jetzt?
Jetzt kommt noch die französische Kinotour, auf die ich mich wahnsinnig freue. Die ging jetzt schon los, so eine Woche vor Premieren und das ist so, ach, das ist einfach, es ist so balsam für die Seele jedes Filmschaffenden, weil man da einfach vor bumsvollen Sälen sitzt und ganz anders, muss man wirklich sagen, einfach merkt man anders ausgebildetes Publikum hat. Also das ist echt ein Problem in Deutschland, dass wir einfach alle nicht ausgebildet werden in Filmen.
Wenn man mit dem ersten Film so einen Riesenerfolg hat, wo bleibt dann der zweite oder hängt der einem im Nacken wie so ein schwerer Stein?
Ach ja, das sagen immer alle und wahrscheinlich irgendwie ist es auch irgendwo im System. Also ich weiß, was zum Thema Druck, ich weiß nämlich, dass ich beim Rohschnitt, als ich die Rohschnittabnahme von Alles ist gut hatte, da bin ich danach körperlich sowas von zusammengeklappt, dass ich in die Notaufnahme bin. Und das, was da passiert ist, ist einfach, dass der Druck abgefallen ist, weil die lief ganz okay. Und die haben mir, wie gesagt, ist schon alles in Ordnung so. Und erst im Moment des abfallenden Drucks habe ich gemerkt, wie groß er eigentlich war. So, und insofern kann es schon sein, dass da jetzt auch auf dem zweiten großer Druck drauf ist, aber man erlebt es, also ich habe es jetzt nicht die ganze Zeit im Alltag, dass ich beim Schreiben denke, oh mein Gott, der muss jetzt aber, sondern es ist ein Stoff, der mich sehr umtreibt, der mir sehr am Herzen liegt, der etwas völlig anderes ist und ich mache es im gleichen Team mit ein paar Veränderungen, vielleicht mit einer Co-Produktion. Das heißt, die Parameter sind sozusagen ähnlich wie beim ersten, nämlich mit einem genuinen Interesse für die Sache und mit den Leuten, die ich mag. Und da hat sich jetzt gar nicht so viel verändert. Und dann macht man einfach eins nach dem anderen. Und mich erstaunt es eher, dass so die Ängste und die Dunkelheiten, die man beim Schreiben, ja, also ich zumindest leider immer hat, dass die so gar nicht besser geworden sind. Also der Selbstzweifel und alles, was dazugehört, ist genauso wie beim ersten Film. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein gutes Zeichen.
Alles ist gut, ist vor MeToo geschrieben und gedreht worden, aber natürlich in die Debatte hineingefallen, sodass verschiedene Stimmen gesagt haben, da kommt diese Debatte auf den Punkt und da wird sie final geklärt. Dieses MeToo klebt jetzt als Stempel auf der linken Schulter. Ist das unangenehm?
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es lieber abschütteln. Aber sagen wir ehrlich, also natürlich hat, dass das zusammengefallen ist, uns auch unter die Flügel gepustet. Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass da nicht vielleicht deswegen auch eine andere und größere Aufmerksamkeit auf den Film gelenkt worden wäre. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Themenfilmen. Ich finde auch eh nicht, dass ein Film irgendwas abhandeln oder final was auch immer kann. Es heißt, ich habe mich damals, als es im Schnitt kam, die Harvey Weinstein-Geschichte, und ich dachte so, ach du heilige Scheiße, das kann ja heiter werden. Und habe mich dann irgendwie in jedem Interview mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und immer rausposaunt, wie viel früher dieser Film geschrieben worden ist. Und mittlerweile denke ich mir, bin ich ein bisschen ruhiger geworden und denke mir, vielleicht ist es aber auch eine ganz okaye Stimme in dieser doch sehr hysterischen Debatte zum Teil.
Unbedingt,
und,
ja.
So. Dann kann man da auch wieder seinen Frieden schließen.
60% der Absolventen an Filmhochschulen sind weiblich. Am Markt bleiben davon noch 3%. Was passiert mit den ganzen Regisseurinnen?
Ja, die kriegen Kinder, würde ich sagen.
So wie Sie?
So wie ich, ja. Das ist auch, also es ist kein familienfreundlicher Beruf. Daran muss auch unbedingt was getan werden. Ja, also ich glaube schon, dass das ein Hauptargument ist, dass man in dem Moment, wo man Kinder bekommt, sich die Dinge verschieben. Oder ich kenne das einfach von mir ganz extrem, dass ich wahnsinnig zerrissen war zwischen dem Film, was einfach auch, das ist letztendlich gar nicht mal so unähnlich von der Verantwortung, die man da empfindet, und vom Wahn, den man aber auch braucht. Also das ist die Hinwendung zu einem Filmprojekt, das man durchboxen muss gegen alle Widerstände, und es ist eben immer mit Widerständen verbunden, fordert eine so hundertprozentige Aufmerksamkeit und Leidenschaft, dass da eigentlich dann für alles andere wenig übrig bleibt. Ich kann nur sagen, ich war oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, was mache ich hier eigentlich, das ist doch alles nicht wert. In dem Moment, wo ich mit völligem Wahn und ohne Rücksicht auf Verluste meine Sachen durchgekämpft habe, sind sie mir auch gelungen. Und vielleicht ist das etwas, was durchaus eher männliche Energie ist, mit dem Kopf durch die Wand und gegen alle Widerstände, wo sich vielleicht manche Frauen dann irgendwie sagen, vielleicht ist mir mein Kopf dafür auch zu schade, ihn ging durch alle Wände zu rammen. Ich habe es persönlich nicht erlebt, dass ich, weil ich eine Frau war, von Männern weniger protegiert worden bin oder weniger ernst genommen worden bin. Ich habe zum Teil eher gegenteilige Sachen auch erlebt. Also, und die ganze Redakteursriege ist besetzt mit Frauen. Da gibt es ja durchaus auch Frauen, die dann mit Frauen Schwierigkeiten haben oder lieber mit Männern arbeiten. Also insofern, ich glaube, ich bin da eher die Kämpferin für eine Veränderung im Gesellschaftsbild. Also, dass einfach Männer genauso unterstützt werden, wenn sie Kinder haben, und dass es okay ist, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, dass Leute, die Kinder haben, mehr Raum, mehr Zeit bekommen und das nicht. Das ist, glaube ich, schlimm, wenn wir darauf hinarbeiten, dass die Männer, die Kinder haben und trotzdem aber ihr Ding machen, und die Frauen dann keine Kinder bekommen und dann teilen sich so den Kuchen auf und alle anderen, deren Leben noch aus was anderem besteht, fallen durch den Rost. Da habe ich Lust zu kämpfen für. Gegen die weißen Männer, weiß ich nicht. Da gibt es auch weiße Frauen, die ich schwierig finde.
Jetzt sind wir weit entfernt von diesen Millionengagen, die in Hollywood gezahlt werden. Also man wird nicht unbedingt reich vom Filmemachen und schon gar nicht vom Debütfilm.
Nee.
Man muss aber leben. Wie passiert das? Machen Sie Jobs nebenher? Leben Sie von Ihrem Freund oder leben Sie tatsächlich von dem, was Filmemachen abwirft? Machen Sie kleine kommerzielle Jobs im Bereich Werbung und Imagefilm nebenher? Wie läuft das?
mache ich nicht, aber das ist ein Thema gerade für mich. Also ich hatte ein totales Glück, weil ich Stipendiatin der Studienstiftung war, der ich hier nochmal ganz öffentlich danken muss für ihre Unterstützung, weil sonst hätte ich den Film gar nicht machen können. Klar hat mein Freund dann auch so ein bisschen Miete mal übernommen und so, aber das ist durchaus ein Thema. Also wenn man und dann, das ist auch ein Thema, Stoffe brauchen einfach eine Zeit, um entwickelt zu werden. Schreiben braucht Zeit, Schreiben ist komplett unterfinanziert, also auch eine Förderung, so nett das ist, dass man die dann bekommt, aber das sind 30.000 Euro, mit denen man dann ein Drehbuch schreiben soll. Das, wenn man davon leben will, müsste man das eigentlich in einem halben bis Jahr schreiben. Also selbst das ist ja schon eigentlich fast...
Das kann nur Woody Allen.
Genau, ja, es kann nur Woody Allen, das kann nicht jeder. Und wenn man dann noch eben noch andere Verpflichtungen hat nebenbei, dann ist es noch schwieriger. Also ich mache keine Werbung, viele Freunde von mir machen nebenbei Werbung oder andere Geschichten. Ich schreibe ein bisschen Essays oder so filmtheoretisches Zeug. Das ist vielleicht so ein bisschen das, wo ich mich jetzt so rein sneaken werde, dass ich einfach auch für andere mitschreibe, dramaturgische Beratung mache, irgendwie sowas, meinen Lehrauftrag oder so, das hatte ich schon vorher gemacht als an der Schule. So ein Writers Gym hatte ich da angeboten, also sowas, wo man sich dann irgendwie zusätzlich über Wasser hält. Aber ich finde es schade, ich würde eigentlich gerne davon leben können.
Es ist ja auch nicht ganz fair, ja, zu sagen, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit und guck, wie du überlebst.
Genau. Also damit habe ich auch wirklich so, merke ich, dass mich das, einerseits wird man mit Preisen überhäuft und erfährt unheimlich viel Anerkennung, aber es hat irgendwie keinen Gegenwert und Geld war mir nie wichtig. Also mir geht es auch überhaupt nicht darum, reich zu werden oder mir irgendwo ein Häuschen im Grünen zu kaufen, aber das fühlt sich so ein bisschen schäbig an, dass man so gehypt wird an einer Stelle und dass man trotzdem so strauchelt, ja.
Inzwischen ist das Häuschen im Grünen ja günstiger als die Wohnung in Berlin.
Ja, das stimmt. Genau, das kommt noch dazu. Insofern, ja, vielleicht das Häuschen im Grünen.
Vielen Dank und viel Erfolg. Das war Eva Trobisch. Wir haben aber noch eine Musik, und zwar Cala del Forno, Summertime Sadness. Der Titel klingt bekannt, ist er auch, von Lana Del Rey, in einer ganz anderen Version. Was begeistert Sie an dieser Coverversion?
Ach, das ist einfach ein ganz wunderschönes Stück, finde ich. So ätherisch in den Zwischenräumen vor sich hin transzendiert. Und die konkrete Geschichte dazu ist, dass mein Freund das mitgebracht hat. Da kam das gerade raus nach der Premiere in München. Wir lagen völlig verkatert an der Isar und glücksberauscht und überfordert von allem und hatten den Film zum ersten Mal rausgebracht. Und dann haben wir da diesen Song gehört und lagen uns irgendwie allen in den Arm und haben ihn genossen.
Genießen wir jetzt Summertime Sadness. Das war der HR2 Doppelkopf mit Eva Trobisch. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein. Und jetzt kommt Cala del Forno.